Die Predigt heute Morgen kommt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Wir machen unser Weg durch Apostelgeschichte durch. Wir sind fast durch. Apostelgeschichte, Kapitel 26. Wir haben davon gehört heute Morgen, es wurde vorgelesen, die ersten 20 Verse in Apostelgeschichte 26. Und das, was geschah in diesem Kapitel, geschah in Caesarea. Caesarea existiert noch, ist an der Westküste vom Mittelmeer. Und wenn man diese Stadt, alte Stadt, besucht und die alte Ruine, man kommt dann zu einem Teil von der alten Stadt, wo es am Ufer ist und man sieht die Wellen, die gegen den Strand schlagen und man hört das. Und wenn es sonnig ist, was meistens der Fall ist, dann ist richtig glänzend dort. Der Herodes, der Große, der auch der König war, als Jesus geboren wurde, war Genie als Architekt. Das merken Menschen heute nicht, aber das ist wirklich der Fall. Er wurde von dem Römischen Reich nicht erlaubt, eine Armee aufzubauen, und so hat er seine Zeit im Bau investiert. Er hat sogar eine Art Beton entwickelt, der im Unterwasser sich befestigen könnte und befestigt hatte. Bis heute wissen wir nicht, wie er das geschafft hat. Wirklich ein Genie, und eins, was er gebaut hat, war ein Palast in Caesarea am Rand von dem Land, und ein Teil war auch sogar übers Wasser gebaut. Und in diesem Palast war Paulus in Haft. Und es gab dann an einem Tag zwei Menschen, die wichtigste, stärkste Menschen im ganzen Gebiet von der Westküste von Mittelmeer waren. Festus hieß der eine, der war der Statthalter von Rom, und Herodes Agrippa hieß der andere, der Enkelkind von Herodes der Große war. Von Herodes dem Großen, Entschuldigung, war. Diese zwei Männer sollten Paulus zuhören, denn Paulus war mehrmals vor anderen Menschen in Judäa gestellt und er musste sich verteidigen. An allen Punkten hat er sich verteidigt und jetzt ist es der Fall, er wird gesandt nach Rom, denn er hat darauf appelliert, um sein Leben zu sichern sogar, damit er nicht sterbe. Und jetzt muss der Statthalter etwas haben, als Erklärung dorthin zu schicken. Und Paulus hat nur eins übrig zu tun, und das ist sein Lebensweg und sein Glauben zu erklären. Und das hat er dann an diesem Tag getan. Was für eine fantastische Gelegenheit. Ich meine, der musste leiden, der Paulus. 2 Jahre lang war er im Haft. Aber was für eine Gelegenheit, was Gott sogar zu ihm am Anfang seines Dienstes gesagt hat, dass er vor solchen Menschen stehen würde, um das Evangelium zu erzählen und zu verteidigen. Und so sprach er an diesem Tag mit einem großen Publikum da, aus allen Menschen, die wirklich wichtig waren in Stadt Caesarea, Offiziere und andere wichtige Leute, Politiker, mit dem König und mit dem Statthalter. War sicherlich einschüchternd, würde man denken, vor all diesen Menschen stehen zu müssen und zu wissen, mein Leben ist in der Schwebe. bin mit Fesseln gekettet, Hände und Füße, und muss da stehen. Was würdest du denken? Ich denke, die Mehrheit von uns würden denken, ich hoffe, dass ich heute klug sein kann, um mein Leben zu retten. Wir finden etwas anderes hier bei Paulus. Und wir haben bereits gehört von seinem Weg und wie er, und das ist auch mal interessant, und vielleicht jetzt die richtige Zeit, das zu sagen, wenn Israel überhaupt eine Hoffnung gehabt hat, das Christentum zu bekämpfen, da hatten sie das in Paulus. Er war der Hoffnungsträger gegen das Christentum. Und er wurde konvertiert. Sie wussten alles über ihn. Sie wussten. Und er wurde konvertiert und er war der wichtigste Missionar von dem neuen Glauben an Jesus Christus. Und jetzt ist er zur Rede gestellt. Und er hat über sich geredet, über seinen Lebensweg und wie es ist, dass er seine Bekehrung erlebt hat mit einer direkten Konfrontation von Jesus Christus aus dem Himmel selbst. Und dann lesen wir in Vers 14, als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Es ist mal interessant, dass er konfrontiert werden könnte und so schnell zu einem Dienst berufen werden, oder? Wie geschieht das überhaupt? Nicht vergessen, er war der Hoffnungsträger für Judentum gegen das Christentum. Und wenn du etwas bekämpfst, dann lernst du alles, was du kannst über diesen Glauben. Das hat er getan. Er hat es gut verstanden, um was es ging. Wer Jesus war, was er behauptet hat, hat ihn trotzdem hart bekämpft. Und als Jesus ihn selbst konfrontiert hatte, wusste er, der Kampf ist vorbei. Ich habe es verloren. Und an dem Tag wurde er zum Glauben gerufen und auch zum Dienst für den Herrn gerufen. Das ist der Grund, warum es so schnell abgelaufen ist. Und er hat eine Aufgabe gehabt, zu den Heiden besonders, den Nationen zu sprechen, zu evangelisieren, ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Und als er weitersprach, dann lesen wir in Vers 24, während er aber dies zur Verteidigung sagte, hat Festus dann der Statthalter unterbrochen. Mit lauter Stimme. Du weißt, wie das ist, oder? Wenn es so eine Veranstaltung ist und jemand redet und redet und der eine ist richtig frustriert mit dem, und er hat Macht und er weiß, dass er Macht hat. Er braucht nur das Machtwort zu sagen und dann wird er aufhören. Und er hat laut gesprochen, richtig gebrüllt, höchstwahrscheinlich. Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Was hättest du getan in dem Moment. Ich denke, ich hätte aufgehört zu sprechen. Aber Paulus nicht. Und man merkt, was für ein Mensch er war und was für einen Glauben an Jesus Christus er hatte, weil er ganz besonnen geantwortet hat in dem Augenblick. Paulus aber spricht: Ich bin nicht vom Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, an den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Und in den Schriften, die noch erhalten sind aus diesen Zeiten, ist es, man kann es lesen, was für ein Glauben diesen Mann gehabt hat. Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa sprach zu Petrus: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach: Ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fessel. Was für ein gnädiger Mensch. Vor zwei sehr großen Menschen, einer ein König und der andere, der die Macht, die größte Macht der Welt vertrat. Vor diesen zwei Menschen stand er und sagte praktisch: Mein Wunsch ist, dass ihr habt, was ich habe. Dass ihr habt, was ich habe. Außer diesen Ketten, das wünsche ich niemandem. Aber ich wünsche mir, dass ihr habt, was ich habe. Und das ist der Punkt eigentlich von meiner Predigt heute Morgen. Dass die Menschen, die an Jesus Christus nicht glauben, sie brauchen, was wir haben. Und wir brauchen eine Überzeugung, wir brauchen eine Einstellung zu verstehen, was ich habe. Das ist genau das, was du brauchst. Ich habe Jesus, den Messias. Ich habe das ewige Leben in mir und ewiges Leben geht nicht weg, ist ewig. Ich habe Vergebung. Ich gebe zu, ich habe gesündigt, aber ich habe Vergebung. Hast du? Ich habe Gott als mein Vater. Du sprichst über Gott, aber kennst du Gott? Er ist mein Vater. Ich habe Zuversicht, dass ich das Richtige im Leben tue. Hast du solches? Das, was wir haben, Geschwister, ist das, was Ungläubige brauchen. Und es ist interessant. Es gibt für die meisten Christen irgendwann mal den Augenblick, dass sie meinen, ich soll jeden ansprechen. Ist es dir irgendwann mal im Leben passiert? Irgendwann mal? Ich soll jeden ansprechen. Und einige von uns haben es versucht und die meisten von uns nicht, aber wir haben es gedacht. Als mein Sohn 5 Jahre alt war, waren wir unterwegs. Und wir sind bei einem Fast-Food-Restaurant angehalten, haben gegessen, als wir fast fertig waren, hat unser jüngster Sohn, 5 Jahre alt, zu mir gesagt: Papa, kennen diese Leute in diesem Restaurant den Herrn Jesus? Ich habe zu ihm gesagt: Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, die Mehrheit nicht. Und dann hat er geantwortet, denn Papst, das sollen wir sie alle ansprechen und denen erklären, dass sie Jesus annehmen müssen. Ja, wie antwortest du ein Kind so? Eigentlich hat er recht gehabt. Ich habe ihm einfach erzählt, kannst du nicht so tun, Son. Das wäre nicht erlaubt, zu tun. War nicht so froh mit meiner Antwort. Aber dann sind wir umgezogen. Und er ist noch einmal auf mich zugekommen, 6 Jahre alt. Papa, sind die meisten Menschen in dieser Stadt, sind sie gläubig? Nein. Denn Papa, wir sollen sie ansprechen. Mein Sohn und ich, wir sind auf die Straße, wir hatten sowieso einen Grund dafür, eine Einladung zu unserer Gemeinde, wo wir umgezogen sind. Und so sind wir bei jedem Haus gegangen, angeklopft. Und was meinst du? Ja, Papa, das war richtig zu tun, wir haben es richtig getan. Und dann hat er mir noch einmal angesprochen. Und es gab in unserer Gemeinde einen Dienst. Und der Dienst war, es wurden Kinder abgeholt. Okay, manchmal Erwachsene auch, aber Kinder wurden abgeholt. Typischerweise von den Armenviertel wurden sie abgeholt und zu der Gemeinde gebracht, zu der Sonntagsschule, Kindergottesdienst. Und mein Sohn hat es mir gesagt, ich habe ihm gesagt, was meinst du, Sohn? Vielleicht können wir mit dem einen Pastor hingehen und wir können ein paar Stunden verbringen und Leute besuchen, Haus zu Haus, Tür zu Tür. Ja, Papa, wir wollen es machen. Okay, haben wir gemacht. Und wir sind von einem Tür bis zum nächsten Tür gegangen mit dem Pastor. Und als wir dann fertig waren, sind wir nach Hause gekommen. Und ich habe zu ihm gesagt, nun Jeremy, wir haben viele Menschen heute angesprochen, ja? War so, Papa, es war gut. Ja, Jeremy, es hat sich keiner bekehrt. Was denkst du? Ist alles okay, Papa. Wir haben getan, was wir zu tun hatten. Interessant, oder? Interessant, er hat es kapiert. Und manchmal, Geschwister, haben wir die Idee, wenn wir ganz neu im Glauben sind, ich muss allen ansprechen. Das ist nicht immer, was Gott meint, okay? Das ist sehr gut, wenn du dich so fühlst. Sehr gut. Aber das ist nicht immer, was Gott meint. Wisst ihr was? Er gestaltet für uns Gelegenheiten, die fantastisch sind. Gelegenheiten, da wir mit Menschen sprechen können, wie Ralf das heute Morgen gesagt hat, es ist nicht, was ich ausgedacht habe, es ist etwas aus fast Überraschung. Aber wenn du mitten drin bist und du gebetet hast, Herr, gebrauche mich. Wenn du wirklich gebetet hast, Herr, gebrauche mich, dann merkst du, okay, jetzt ist dran. Weil vielleicht hast du wirklich Angst, aber es ist dran. Gott gestaltet solche Gelegenheiten, die richtig fantastisch und vollkommen sind. Paulus vor einem König und einem Statthalter. Wer hätte es gedacht, dass man diese zwei Menschen mit dem Evangelium ansprechen könnte? Gott wusste es und er hat es so gestaltet. Er hat Paulus dort gehalten bis zu diesem Augenblick in Caesarea, damit er diesen zwei Menschen ansprechen könnte. Und alles wurde niedergeschrieben. Alles, was er gesagt hat, das wurde dann, merkt ihr, zu dem Kaiser geschrieben. Das Evangelium. Der Kaiser Nero hat es zum Lesen bekommen. Gott kann Dinge ausdenken, wovon wir keine Ahnung haben. Und Paulus sagte, so war es bei mir vorher. Ich war an der Spitze. Wenn es etwas gegeben hätte in meiner Nation, das wirklich das Allerbeste war, ich bin dorthin gelangt. Aber wovon spricht er jetzt? Von Jesus. Und wir lesen, wir können seine Haltung verstehen in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Ich fange mit Vers 4 an. Manchmal überlesen wir Dinge oder es ist so oberflächlich, wie wir das mal lesen, oder wir verstehen es nicht so ganz. Aber wir haben den Hintergrund erzählt von Paulus bereits. Und jetzt lesen wir, was er denkt. Vers 4, Kapitel 3, Philipperbrief. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben konnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, von Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, erster König, kam aus Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch ich immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Er hat wirklich alles gehabt. Für jemanden aus seiner Nation alles gehabt. Und er sagte, im Vergleich zu Christus ist das Dreck. Es könnte nicht mehr aus Jesus Christus geben. Für Paulus ist es auch die Wahrheit für dich. Es gibt mir nichts mehr, es gibt mir nichts Besseres als Jesus Christus. Rosaria Butterfield war Professorin für Englisch und Frauenstudien bei Syracuse Universität. Sie war auch Lesbin. Sie hasste die Bibel, weil die Bibel ihr Lebensstil als Sünde bewertete. Sie fand die Bibel irrational und voller Hass. So fing sie an, die Bibel zu studieren, um sie zu widerlegen. Hatte auch Artikel in der Presse geschrieben und dadurch hat sie manche Antworten bekommen. Und eine Antwort, die sie bekommen hat, war von einem Pastor, sehr besonnen geschrieben, und sie dachte, mit dem Mann muss ich sprechen. Kommt mir vor als jemand, der aufgeschlossen ist. So hat sie ihm und seine Frau zu Hause besucht und sie wurde liebevoll empfangen. Sie traf sich mit denen danach mehrmals und hat immer noch oder immer weiter Fragen gestellt über Gott, vorher Atheisten, über Gott, über die Bibel, über Jesus Christus, über den Glauben. Sie fand heraus, ihre Hauptsünde war nicht ihr Lebensstil, sondern ihr Unglaube. Und sie ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und in diesem Glauben ist sie immer weiter gewachsen. Und so musste sie sagen, was Jesus Christus meinte. So musste sie sagen, was die Bibel sagte, denn die Bibel ist die Wahrheit. Und ihre Freunde haben sich von ihr distanziert. Sie haben sich als verraten gefühlt. Heute ist sie nicht mehr Professorin an der Uni. Sie ist Frau eines Pastors und eine Mutter. Das ist richtig bescheiden, oder? Sie könnte mit Paulus sagen, ich habe alles für Dreck gehalten, damit ich Jesus Christus gewinne. Das kann sie buchstäblich sagen. Es gab nicht nur Paulus, es gibt Tausenden von Menschen, sogar heute. Und das kann jeder, der Jesus Christus kennt, sagen. Und das kann jeder, der Jesus Christus noch nicht kennt, aber du überlegst, möchte ich das tun? Ich möchte dir sagen, wenn du das tust, dann wirst du herausfinden, wie wunderbar Jesus Christus ist. Und warum Paulus und Rosa Butterfield solche Dinge sagen könnten. Geschwister, das, was wir haben, wir, die Jesus Christus kennen, das, was wir haben, das ist das, was die anderen Menschen brauchen. Wir sollen das niemals vergessen, wenn wir die Gelegenheit haben, mit anderen Menschen zu sprechen. Wir haben so einen Schatz. Mit all dem, was sie erlangen könnten, nicht zu vergleichen ist. Wenn du Jesus kennst, dann hast du die gleiche überzeugende Wahrheit in dir als Besitz. Es ist alles anders als arrogant, so etwas zu behaupten. Dies war immer die christliche Botschaft. Kein Sportler hat so viel Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen als Michael Phelps, 23 insgesamt. Und du kannst Bilder im Internet von ihm sehen, wie er seine Medaille küsst. Voll glücklich. Trotz seiner Leistung dreimal hintereinander als bester Schwimmer in der Welt, in den Olympischen Spielen, hat es ihm keinen Frieden im Leben gebracht. 2014 wurde er zum zweiten Mal alkoholisiert am Steuer erwischt. Er hat sogar 2012 den Papst besucht. Auch das hat ihm nicht geholfen, wirklich diese Lehre nicht weggenommen. Er musste dann zum Entzug und sein Trainer, der mit diesem jungen Mann gearbeitet hat, seit der Zeit, dass er so ungefähr 12 Jahre alt war, die ihn so durch und durch kannte, 2014 hat er gesagt, er wird sich niemals ändern. Er ist zu ihm Zug gegangen und im Klinikum hat ein anderer Sportler, den er kannte, ihn besucht, hat ihm ein evangelistisches Buch gegeben und er war bereit zu lesen. Er hat es gelesen. Und als er gelesen hat, da fand er das überwältigend und wandte sich zu Jesus. Er sprach so viel davon im Klinikum, dass er sie ihm Prediger Mike genannt haben. Und er hat endlich sich mit seinem Vater versöhnt. Sein Vater hat ihn verlassen mit 9 Jahren, Mutter ihn. Und er tat sich schwer, ihm überhaupt zu mögen. Und er hat sich mit ihm versöhnt in dieser Zeit. Heute sagt sein Trainer, er ist ein anderer Mensch. Ich sage nicht, dass er Glaubensheld ist. Wahrscheinlich hat er einen langen Weg vor sich in Wachstum. Wahrscheinlich. Aber dieses können wir sagen. Er hat es erkannt. Er hat es verstanden. Das größte Gewinn in der Welt bekommen. Man kann in seinem Bereich der Allergrößte sein. Das bringt einem schließlich nicht das, was die Seele braucht. Was die Seele braucht, Christus und sein Heil. Wie diese Gemeinde entstanden ist, diese Überzeugung. Sollen wir was anderes benutzen? Könnt ihr mir ein Signal geben, wenn ihr das meint? Ich kann auch lauter sprechen, wenn das hilft. Dies hier. Oh, okay. Gut, benutze ich und das ist dann ausgeschaltet, oder? Danke. Was hätte Paulus getan? Ich denke, er hat laut geredet. Diese Gemeinde ist durch diese Überzeugung entstanden. Das, was wir haben hier, ist das, was du brauchst. Aber jemand sagt, heute ist es anders. Heute ist es schwieriger. Die Leute wollen nicht glauben, sagt einer. Und das habe ich immer wieder gehört. Nicht hier, sondern draußen. Aber wisst ihr was? Damals gab es Tausende von Göttern in dem Römischen Reich, Tausende davon. Und die meisten Menschen in der damaligen Zeit waren überzeugt, absolut überzeugt, da gibt es keine Auferstehung. Und die Mehrheit haben gemeint, nach dem Tod ist alles aus. Ist das so ganz anders als Deutschland heute? Ich denke, er hat es nicht schwieriger gehabt damals. Oder umgekehrt meine ich, wir haben es nicht schwieriger heute, als er es damals hatte. Unglaube war genauso stark. Und was sagt der Paulus? Gottes Auftrag war, ihr Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Ich möchte Epheser Kapitel 4 und Vers 17 mal vorlesen. Epheser Kapitel 4 und Vers 17. Epheser Kapitel 4 und Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Da sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, im Ausübung jeder Unreinheit mit Gier. So sind Menschen, hat er gemeint. So sind Menschen. Sie verstehen nicht. Wegen Sünde verstehen sie nicht. Wegen Verblendung des Teufels verstehen sie nicht. Wir sollen verstehen, wenn wir mit Menschen sprechen, ohne es sagen zu müssen. Christus hat uns die Augen geöffnet. Ungläubige sind geistlich blind, das sagt die Bibel. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn Menschen das Evangelium hören, können die Augen geöffnet werden. Denn das, was wir haben, ist das, was sie brauchen. Jesus sagte, machen alle Nationen zu Jüngern. Wir denken öfters, ich wünsche, ich könnte wie die große Person sein. Zum Beispiel, wenn ich nur großer Sportler sein könnte. Oder wenn ich nur schöne Frau im Fernsehen sein könnte. Oder wenn ich nur erfolgreicher Unternehmer sein könnte. Oder wenn ich nur jemand, der richtig studiert hat und angesehen wird. Wenn ich nur so eine sein könnte. Oder wenn ich nur ein wichtiger Politiker sein könnte und so weiter geht es. Ich wünsche, ich könnte wie diese große Person sein. Aber ich möchte euch fragen, warum denkst du nicht, ich wünsche, sie könnten wie ich sein? Denn das ist die Wahrheit. Das, was du hast als wiedergeborener Christ, ist so ein Schatz. Das, was du hast, ist genau, was sie brauchen. David sagte, dass der Herr mich aus dem Schlick und Schlamm genommen hat und hat mich auf einen Felsen gestellt. Wir sind auf dem Felsen, die anderen nicht. Der Boden, wo sie stehen, ist wackelig. Wo wir stehen, das ist ein Fels. Was wir haben, das ist genau das, was wir brauchen. Ich lese Vers 29 in Apostelgeschichte 26 noch einmal. Ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lange nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin. Ausgenommen diese Fesseln. Gott meint, du auch. Der Polizeipräsident in Mittelfranken, Roman Fertinger, sagt, der christliche Glaube muss an die Öffentlichkeit. Immer wieder erlebte er, sagt er, auch im Polizeialltag, dass Gott in Situationen eingreift, wenn er das sagt. Denn umso mehr sollen wir verstehen, was die Menschen brauchen, ist das, was ich habe. Herr, schenkst du mir die Gelegenheit, dann möchte ich für dich sprechen. Er will und er wird die Gelegenheit schenken. Mosab Hassan Youssef war Sohn, ist Sohn von dem Gründer von Hamas. Hat ein gutes Buch geschrieben, Sohn der Hamas, mein Leben als Terrorist. Und er wurde weitergeführt in Hamas und schließlich von dem Mossad verhaftet. Und als er auf beiden Seiten war, immer wieder, dann hat er eine andere Überzeugung bekommen. Und interessanterweise, in diesem Hin und Her, hat er in Jerusalem auf einmal Christen kennengelernt. Und er hat sich dafür interessiert, was sie zu sagen hatten. Und er hat mit denen debattiert. Und sie haben einfach mit ihm gesprochen und gesagt, was das Evangelium sagt, was in der Bibel zu finden ist und wer Jesus Christus wirklich ist. Und schließlich hat er sich bekehrt. Er ist Christ, er hat sich taufen lassen. Und heute lebt er für den Herrn Jesus Christus. Das waren Christen, von denen du nie gehört hast, denke ich, und erst im Himmel begrüßen wirst, so ein wichtiger Mensch, so ein antichristlicher Mensch, sagen wir mal. Einfache Christen haben ihnen den Weg zu Jesus Christus gezeigt. Das, was ich habe, ist das, was die anderen Menschen brauchen. Das, was du hast in Jesus Christus, in dir, dein Heil, ist genau das, was Menschen brauchen. Wir wollen den Herrn
die Gelegenheit geben, dass er durch uns wirkt und spricht. Ich möchte beten.